Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Liebe Eishockey-Freunde, herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge vom Adler Mannheim Eishockey-Podcast. Noch mit dem Stachel der bitteren Niederlage im Rücken haben sich Anti und Ulle gestern Abend getroffen und direkt nach dem Besuch in der SAP Arena den Podcast zusammen aufgenommen. Und es bleibt aber auch, das müssen wir am Ende feststellen, gar keine Zeit, irgendwelche Situationen zu betrauern. Denn es geht direkt weiter und wir müssen Boden gut machen, immer noch gegen Ende der Hauptrunde der Saison 23/24. Also, was ist die Situation jetzt gerade bei unseren Adlern? Was geht noch wie in der Tabelle gegen Ende der Hauptrunde überhaupt? Das wollen wir uns heute angucken. Dann gibt es noch ein paar Kurznews aus der DEL 2 und aktuelle Themen werden wir vorne raus auch besprechen. Also viel Spaß mit dieser Folge. Auf dem Eis für euch wie immer Adler-Reporter Antti Soramies und Eishockey-Experte Christoph Ullmann. Auf geht's.
Wir kommen gerade aus der Eishalle, Anti. Eben haben wir uns noch live getroffen beim Spiel der Adler gegen den ERC Ingolstadt und jetzt ein paar Minuten später, voller Emotionen und geballt aus dem Stadion, setzen wir uns hier zusammen. Mein Eisstadiontag, Anti, der ging heute bereits um 11.30 Uhr los. Es ist Sonntag, 11.30 Uhr bin ich reingefahren, habe mir zwei Drittel der U17 angeschaut, die ebenfalls gegen den ERC Ingolstadt gespielt haben, den 0-2-Rückstand in den 4-2-Sieg verwandelt haben. Danach ging es nahtlos weiter zur U15. Mein Sohnemann hat gespielt, eine deutliche 2-7-Niederlage gegen den AEV, gegen Augsburg. Augsburg ist Tabellenführer, die Jungadler Zweiter bei der U15. Und dann habe ich den Lennox aus der Kabine abgeholt. Er war natürlich not amused und wir auch schon 15 Minuten zu spät dran und sind gerade rüber in die andere Halle. Also ein Eishockey-Tag, wie ich ihn gewohnt bin, von morgens bis abends in der Eishalle, am liebsten am Wochenende. Und jetzt, weil ich immer noch nicht genug habe, sprechen wir beide darüber.
Ja, als mein Sohn noch in der im Nachwuchs war, da war es natürlich bei mir genauso. Freitags, dann immer Adler, dann Samstag Jungadler und da habe ich mir dann auch das eine oder andere Nachwuchsspiel noch angeschaut und dann sonntags nochmal Jungadler und Adler. Also ich kenne das, Ulle, da musst du durch. Das sind noch ein paar Jahre, aber das sind die schönsten Jahre wirklich im Nachwuchs-Eishockey.
Da ist aber da fühlt man sich auch wohl. Du gehst, das ja. Ist ja nicht, dass ich irgendwo reingehe und die Eingangstür suchen muss, sondern da fühle ich mich wohl, da kann ich mich bewegen. Das mag ich echt gerne. Das ist toll. Das Einzige, was früher der Check des Gegners war, ist jetzt dieses, wenn die Leute an einem vorbeigehen und immer anfassen. Wenn die dich immer anfassen, wenn die dir auf den Oberarm klopfen, auf die Schulter, auf den Rücken, wo ich mir immer denke, Leute, sagt doch Hallo, ihr müsst mich doch nicht alle anfassen. Ich bin doch kein, ist doch im Warenhaus auch so, da darf doch auch nicht alles angefasst werden. Mama hat früher immer gesagt, angeschaut wird mit den Augen und nicht mit den Händen. Die Leute fassen mich immer an.
Sagt, ja, du trägst ja keinen Schulterschutz mehr, ja.
Das ist ja das Ding. Und ich kann dann nachher auch nicht das Trikot ausziehen und einfach einen Betreuer zum Waschen geben. Ich muss mein Zeug ja jetzt zu Hause alleine waschen. Das ist es ja. Leute, Finger weg. So, aber Anti, sprechen wir mal, beziehungsweise gehen wir ins Warm-up, rein ins Trikot für uns beiden, bildlich gesprochen, und ab ins Warm-up. Verlassen mal kurz Deutschland. Du hast eine Aktion mitgebracht, die, glaube ich, viele Leute auch gesehen haben. Eine Aktion aus der Schweiz.
Ja. Zug gegen Ajoe in der Schweizer Liga und Tobi Fohler, deutscher Nationalspieler, 1997 geboren, also im besten Eishockeyalter, kommt jetzt gerade so in den letzten Jahren so richtig durch, schafft das, der ist ja halb Schweizer, halb Deutscher, kommt aus Köln, seine Mutter ist Schweizerin, der Vater Rheinländer und ja, er hat da in so einem kleinen Handgemenge mit einem Gegner hat er, und das zeigen die Bilder ganz klar, den Linesman ins Gesicht geschlagen. Aber ich kenne Tobi Fohler zufällig sehr gut aus seiner Zeit bei den Jungadlern damals. Er hat die U16 bei den Jungadlern gespielt und hat es damals gar nicht in die DNL-Mannschaft geschafft, ist dann nach Köln gegangen und hat dann dort die Profikarriere gestartet. Ja, es ist so, dass er ist überhaupt kein Hitzkopf. Er ist keiner, der sich nicht unter Kontrolle hat oder irgendwie sowas, sondern die Bilder zeigen es auch, dass er kurz desorientiert war und dann plötzlich den Linesman dann praktisch getroffen hat, wo er so auf den Gegner wollte und ihn ins Gesicht geschlagen hat. Anders kann ich diese Situation, weil ich den Tobi Fohler halt eben kenne, kann ich diese Situation gar nicht anders interpretieren. Trotzdem hat er 10 Spiele Strafe bekommen, wo ich sagen muss, das ist trotzdem in Ordnung, auch wenn man keine Absicht unterstellt. Aber du hast zu sorgen als Spieler, du hast dafür zu sorgen, dass du auf alle Fälle den Schiedsrichter nicht berührst. Das ist dein Ding, dafür musst du sorgen. Und vor allem die Liga muss natürlich auch zeigen, da gibt's keine Kompromisse. Wenn man ihm Absicht unterstellt hätte, wenn man gesagt hätte, das hat er ganz extra gemacht, ist auf den Schiri losgegangen, dann hätte er die Sperre viel höher bekommen. Also dann hätte er viel mehr Sperre bekommen, also wenn du ihm Absicht unterstellst. Also deswegen glaube ich, dass die Schweizer Liga ihm keine Absicht unterstellt hat, sondern gesagt hat, okay, das war im Eifer des Gefechts, kurz Knick in der Optik, nicht gesehen und dann den Linesman dann halt eben getroffen.
Es ist Wahnsinn, ich habe die Bilder gesehen, aber ich habe dem gar nicht so viel Beachtung geschenkt, weil ich gesagt habe, natürlich, okay, die Bilder waren so deutlich auch, sind da eingespielt worden, weil es eben gegen das Gesicht des Linesman ging. Aber ich habe mir gedacht, okay, natürlich, du erkennst ja, dass der das gar nicht wollte, dass der nicht den gezielt angeguckt hat, ins Visier genommen hat, um dann da den Treffer auch zu landen. Und es war mehr oder weniger so ein Streifschuss. Aber ich gebe dir vollkommen recht, die Liga muss da ein Zeichen setzen. Wenn man da sagt, definitiv, okay, du kannst jetzt hier zwei Spiele Sperre oder ein Spiel Sperre oder ein bisschen Geldstrafe, dann stellst du dich ja auch Liga so ein bisschen als Liga gegen deine Offiziellen, gegen deine Linesperson und gegen deine Verantwortlichen, deine Schiedsrichter auf dem Eis. Schön, dass du aber auch sagst, du kannst da so ein bisschen eine Lanze für ihn brechen, dass es kein Hitzkopf ist, keiner, der eine tickende Zeitbombe auf dem Eis ist, wenn bei ihm irgendwie so die Sicherungen durchbrennen, wenn es mal hitzig wird. Aber 10 Spiele jetzt so knapp vor den Playoffs ist natürlich auch schon ja, eine Hausnummer. Du musst dir mal vorstellen, Anti, als Spieler, wenn du sagst, 10 Spiele Sperre. Das heißt, wenn du jetzt einen normalen Rhythmus hast, du spielst Freitag, Sonntag, sitzt du 5 Wochen draußen. 5 Wochen. Wahnsinn. Das ist ja brutal. Ja. Du bist fit. Ich sage immer, das Positive ist, du sitzt auf der Tribüne, aber bist nicht verletzt. Wenn du verletzt bist, kannst du ja nicht mitwirken, eingreifen. Mhm. Aber 10 Spiele, das ist schon eine Hausnummer.
Das ist eine Hausnummer, aber wie gesagt, ich bleibe dabei, es ist eine berechtigte Strafe auch. Die Schiedsrichter müssen geschützt werden, da gibt es überhaupt kein Wenn und Aber. Deswegen auch, ja, wir sind uns einig, Ole, haben wir ja beide besprochen. Er wird ja auch nach Mannheim gerüchtet. Mannheim hat natürlich das Ganze noch nicht bestätigt, aber aus der Schweiz heißt es, er käme nach Mannheim. Also da brauchen sich, falls das stimmt, brauchen sich die Mannheimer keine Sorgen zu machen, dass da irgendwie einer kommt, der sich nicht unter Kontrolle hat, sondern das ist ein ganz feiner Kerl, der da wirklich ein bisschen in der Situation Pech gehabt hat und vielleicht ein kleines bisschen in dem Moment Knick in der Optik.
Jetzt ist in der Schweiz auch schon Spieltag 49 von 52, Anti. Das heißt, boah, das ist eine harte Nummer.
7 Playoff-Spiele wird der draußen sein, ja.
Ja, das ist gut. Anti, wir sind keine Playoff-Spiele draußen. Nee. Wir müssen jetzt aber ganz kurz das Eis verlassen. Warm-up ist vorbei. Und dann starten wir gleich mal und sprechen über die letzten Partien der Adler. Vor allem dem heutigen Spiel gegen den ERC Ingolstadt.
Ich möchte gerne das Bulli direkt zu den Adlern gewinnen. Und zwar, klar, nur 2 Punkte aus diesem Wochenende. 6 waren auf dem Tisch gelegen. Du hast 2 Punkte geholt. Aber warum ich sage, und ich fange gerne mit was Positivem an, ist, was mir gefällt, Powerplay funktioniert wieder. Du hast 3 Powerplay-Tore gemacht. Du hattest zwischendurch in dieser Saison 11% Powerplay-Quote. Und jetzt bist du bei 16, also roundabout 16. Und das finde ich wirklich was sehr, sehr Positives. Und da kommt das zum Tragen, Ulem. Wir haben oft genug darüber gesprochen. Wenn du viele verletzte Spieler hast und die Adler hatten aus ihren Top 6, 7, 8 Stürmern hatten sie teilweise 7 Leute draußen, die normalerweise auch Powerplay spielen. Und da sind dann Leute ins Powerplay gekommen, die dafür nicht ausgebildet sind, die keine Ausbildung gewiesenen Playoff-Spezialisten, nicht Playoff, sondern Powerplay-Spezialisten sind. Und entsprechend ist das natürlich dann auch logischerweise so, dass dein Powerplay gar nicht so funktionieren kann. Weil wenn dir die Top-Spieler fürs Powerplay, die wirklich schon immer in ihrem ganzen Leben Powerplay spielen, ausfallen, dann kann es nicht so gut sein. Und jetzt sind sie alle wieder da, haben sich so ein bisschen auch gefunden, zumindest im Powerplay, und erzielen die Tore und schaffen es gegen Ende jetzt tatsächlich auf die 16%. Da bist du noch nicht in der Situation angeben zu können mit deinem Powerplay mit 16%. Aber die letzten Spiele war es wirklich sehr, sehr gut. Und das wirst du brauchen in nächster Zukunft auch.
Dann werde ich dir jetzt aber mal eine andere Frage stellen. Wenn du jetzt das lobst, dass das Powerplay funktioniert. Jetzt am Wochenende, du hast 3 Treffer erzielt in den Partien gegen Nürnberg und gegen Ingolstadt und alle 3 waren im Powerplay. Dann fange ich aber an, darüber nachzudenken, was ist mit meinem 5 gegen 5? Bin ich momentan nicht in der Lage, 5 gegen 5 Treffer zu erzielen? Powerplay ist immer gut. Und wenn du es wirklich schaffst, dich zu neutralisieren in den Playoffs, dass du wirklich sagst, okay, wir schießen 5 gegen 5 keins, wir kassieren aber auch keins. Und wenn wir dann Powerplay-Situationen bekommen, sind wir in der Lage, ein oder zwei zu machen und du dann ein Spiel mit 1-0 oder 2-1 über die Bühne schaukelst, ist es ja was, was man wirklich sagen kann, das ist unser, wie man so neudeutsch sagt, unser Bread and Butter. Das sind gerade unsere Zutaten, um Spiele zu gewinnen. Aber ist es dann vielleicht für so enge Spiele ein Ticken zu wenig, sich nur aufs Powerplay zu verlassen, dass dann hinten raus eben bei 5 gegen 5 auch mal was kommen muss? Weil 3 Treffer jetzt am Wochenende im Powerplay sind schön, aber das sind ja auch wirklich nur alle Treffer, die du erzählt hast.
Ich habe ja bewusst gesagt, ich fange mit was Positivem an.
Sehr gut.
Und das impliziert ja, dass es dann auch mit Kritik dann auch weitergeht. Also das gefällt mir mit dem Powerplay. Man spielt auch gutes Unterzahl, das muss man auch dazu sagen. Auch wenn man natürlich auch mal ein Tor kassiert, aber unterm Strich ist das Unterzahl in Ordnung. Arno hat auch gut gespielt, aber ich gebe dir absolut recht, du musst effektiver spielen mit 5 gegen 5, vor allem dein Scheibenmanagement muss deutlich besser sein. Also das heißt, du musst wirklich auch auf Risikopässe, gerade in der Phase der Saison, ich finde, man muss immer drauf verzichten, aber gerade in der Phase der Saison, das sind diese Pässe in der eigenen Zone, über die Mitte, wenn der Gegner noch im Vorcheck ist zum Beispiel, oder du bist in der Zone des Gegners, aus der Ecke dann Richtung Mitte, das sind so diese, wenn da der Gegner drankommt, die können gut gehen, aber das ist nicht, das ist mir nicht sicher genug, wenn man sagt, kann gut gehen, sondern wenn es eben nicht gut geht, hast du eben diese 2 gegen 1 Situation, 1 gegen 0 Situation, wie gegen Frankfurt zum Beispiel, also du hast davon zu viel und das ist, manche sagen Arroganz. Ich würde das Wort Arroganz in dem Fall nicht in den Mund nehmen, aber es ist eine gewisse Sorglosigkeit im Scheibenmanagement. Und dann auch, wenn der Gegner dann eben diesen Konter fährt mit 3 gegen 2 oder 2 gegen 1, musst du es aber auch im Backcheck deutlich konsequenter machen. Du musst aber auch konsequenter verteidigen, auch dieses Tor. Dieses 1-0 der Ingolstädter, was sie erzielt haben, über die rechte Seite reingekommen. Da ist man schon am Mann dran, lässt ihn aber passieren. Also man ist nicht konsequent genug in diesen Zweikämpfen. Und da musst du besser werden. In den Playoffs kommt es genau auf diese kurzen Momente an. Und wenn du die nicht im Griff hast, wenn du da locker lässt, wenn du da einfach nicht konsequent zu Ende verteidigst, dann macht der Gegner vielleicht das entscheidende Tor.
Da gebe ich dir recht. Und wenn du es eben schaffst, um nochmal da ein paar Sätze zurückzuspulen von dir, im Powerplay eben diese paar Prozent draufzulegen und da wirklich auch mental zu sagen, jetzt muss ich echt on sein, jetzt muss ich den Schalter umlegen und die Pässe genau bringen, die Scheiben Richtung Tor bringen und vom Tor konsequent arbeiten, um das Ding über die Linie zu arbeiten oder auch zu spielen, ist es super. Aber ich gebe dir da vollkommen recht, jetzt vor allem auch heute in der Partie gegen den ERC Ingolstadt. Das sind ja alle, das ist ja jeder Meter auf dem Eis, ist ja völlig umkämpft. Du siehst es an der Bande, du sprichst es an, du siehst es im Backcheck, was du an der eigenen blauen Linie machst, um die Scheibe rauszubringen und was du auch an der offensiven blauen Linie machst, um die Scheibe tief zu bringen, beziehungsweise hinter die Verteidiger. Und da war für mich Ingolstadt heute einfach in Momenten cleverer und einfach effektiver, diese Entscheidungen, die die Spieler getroffen haben, da gebe ich dir absolut recht, dass man da ein bisschen fahrlässig ist auf Seiten der Adler Mannheim, dass man sagt, okay, in dem Bereich müssen wir nicht so konsequent sein. Es reicht, wenn wir das dann vorm Tor sehen oder wenn wir das im Powerplay sehen. Aber da siehst du eben, dass es das nicht ist. Und für mich war jetzt dieses Wochenende mit den Nürnberg Ice Tigers, die auf 10 sind, Ingolstadt auf 9 und du selbst aus Adler Mannheim Sicht bist auf 8. Das sind zwei Mannschaften, die du zu Hause spielst, die du aber nicht dominierst und die volle Punktzahl zu Hause eintütest. Das ist so eine Sache, wo du sagst, das sind Mannschaften, die stehen in der Tabelle hinter mir, aber schon auf Augenhöhe, also jetzt nicht weit hinter dir, sondern unmittelbar hinter dir und du bist zu Hause. Und wir beide haben uns auch unterhalten, Anti, diese Phasen im Spiel, du hast 3x20 Minuten, kannst jedes Drittel ein bisschen runterbrechen, hast mal eine Überzahlsituation, mal eine Unterzahlsituation zu überstehen, aber wenn das Spiel mal einen Fluss hat, wenn es wirklich ein paar Wechsel gibt, wo auch keine Unterbrechungen drin sind, mir fehlt so ein bisschen dieser Druckaufbau in Adler Mannheim, dass du wirklich mal sagst, boah, jetzt haben sie sich mal 3-4 Minuten festgespielt, den Gegner wirklich an die Wand gedrückt, sprichwörtlich Chance um Chance herausgearbeitet, die Hintermannschaft unter Druck gesetzt und auch den Torhüter richtig herausgefordert in Situationen, dass die gar nicht raus können, sondern dass die sich so richtig in den Rausch spielen. Und für mich ist es ist sehr, sehr anschaulich, die Spiele. Es geht hoch, es geht runter, es geht hoch, es geht runter.
Für den neutralen Zuschauer wunderbar.
Für den neutralen Zuschauer wunderbar. Aber dieses, boah, die wären stärker, die spielen sich in den Rausch. Jetzt ein Tor liegt in der Luft. Das fehlt mir völlig. Phasen, über Minuten, über Wechsel. Da ist keine Situation, natürlich ein super schneller Pass hinten raus, eine Chance, solche Sachen. Aber nicht jetzt irgendwelche Momente, wo du sagst, boah, das geht jetzt schon, das ist eine richtige Druckwelle, die sich da aufbaut.
Ja, genau. Also es gibt Phasen, wo du ein bisschen zumindest Offensivzeit hast. Du hast auch Spiele, wo du ziemlich viel Offensivzeit hast, aber du tust ja schwer gegen die Mannschaften, die so diesen Würfelfünfer vorm eigenen Tor verteidigt, Schüsse blockt und dann schnell versucht, daraus Konter zu generieren. Da tust du dir einfach schwer und das musst du geduldig spielen, ohne eben schlechtem Puckmanagement und so weiter. Also das ist schon eine Herausforderung, sich da zu finden und auch schnellen Aufbau aus der eigenen Zone in der Präzision. Die Ausführung muss präziser sein, dass du einfach schneller aus der Zone kommst. Einfach so zur Erklärung, wenn der erste Pass schon nicht gut ist, wie soll denn der den ersten Pass bekommt, der muss erstmal die Scheibe unter Kontrolle bringen, bis er dann die Scheibe weiterspielen kann. Ist die Situation schon wieder so verschoben, dass vielleicht der Passweg nicht mehr richtig da ist, du musst also im Prinzip einen Pass spielen, der dann noch unsauberer ist und du kommst einfach nicht geschlossen mit einem guten, schnellen Angriff in die Zone des Gegners, sondern musst dich da irgendwie rein, ich sag's mal, mit einem vielleicht wenig Eishockey-spezifischen Wort, dich da reinwürgen in die Zone des Gegners. Und dann hat der sich aufgestellt. Der steht dann kompakt vorm eigenen Tor und gibt dir wenig Raum, eben um Torschüsse hinzubekommen und um Situationen dir zu kreieren. Und da ist man so ein bisschen momentan da drin, dass man so in der Ausführung das im Aufbau nicht so richtig gut hinbekommt.
Jeff Ward hat immer gesagt, wenn wir es schaffen, 3 bis 4, manchmal reichen 3, manchmal ist es auch ein 4. Pässe, richtig gute Pässe, Tape to Tape, also von Schläger zu Schläger, hinten raus zu spielen, haben wir vorne eine Torchance. Und wir haben den angeguckt damals in der Kabine und gesagt, wovon redest du? Aber das ist genau das, was du sagst. Der erste Aufbaupass aus dem eigenen Drittel, dann bist du im besten Fall in der neutralen Zone, dann spielst du noch einmal weiter, ein Querpass in der Angriffszone und du hast wirklich einen richtig guten Schuss. Aber wenn der erste Pass schon von der Bande gekratzt werden muss oder auf die Rückhand ist, dass der Spieler, der den Puck haben will, sich erstmal umdrehen muss oder den in den Schlittschuh bekommt, dann ist es oft wirklich das Ganze ein bisschen zerfahren und abgebrochen. Aber da kann man wirklich auch, wenn man jetzt vom taktischen oder vom kompletten Eishockey-Know-how nicht so ganz viel versteht, kann man mal gucken, 2, manchmal reichen 2, aber meistens sind es 3 bis 4 gute Pässe hinten raus. Und man hat vorne einen Torabschluss. Mhm. Also da waren wir selbst überrascht, weil Jeff Ward hat uns das damals am Video gezeigt, noch und nöcher, und sagt, guck mal hier, der erste Pass kommt an, der zweite ist in Schlittschuh und du nimmst dir komplett den Schwung raus und der Gegner ist wieder positioniert. Er muss nicht mal körperlich in Position sein, aber er hat die Möglichkeit, seinen Schläger in Position zu bringen. Und das ist das, was dir dann Hans Zach, Raum und Zeit. Eishockey ist Raum und Zeit. Nimm dem Gegner Raum und Zeit weg, er kann keine Plays machen. Wenn du Raum und Zeit hast, kannst du Zeit, einen guten Pass zu machen. Und Anti, kurze Vorausschau, ist nur noch ein Heimspiel in der Hauptrunde.
Ein Heimspiel. Und das gegen Schwenningen. Das gegen Schwenningen am Freitag. Vorher bist du in Augsburg. Da sprechen wir gleich noch mal ganz kurz darüber, über Augsburg. Aber Schwenningen, du hast in der Hand, wenn du dir die Tabelle anschaust, du bist 3 Punkte weg von Schwenningen. Das heißt, du hast Köln, du hast Schwenningen, die du schlagen musst, um auf Platz 6 zu kommen. Du hast in der eigenen Hand, musst aber dafür dann auch Augsburg schlagen, mindestens. Und dann hast du natürlich das Spiel gegen Bremerhaven in Bremerhaven noch, bevor du nach Köln gehst. Also es ist schon alles nicht so locker, aber du hast in der eigenen Hand. Und das ist eben das, was den Adlern hoffentlich Hoffnung macht.
Ja, deswegen habe ich es angesprochen. Du hattest 2 Teams jetzt vor der Brust, unmittelbar neben dir in der Tabelle und holst von möglichen 6 nur 2 zu Hause. Das war jetzt Ich würde mal im Tennis hätte man jetzt gesagt, du hast ein Aufschlagspiel abgegeben, Anti. Aber hier der Torschrei live bei uns hier im Podcast. Tor in Berlin, erste Minute, letztes Drittel. Die Eisbären gehen 4-2 durch Freddy Tiffels gegen die Iserlohn Roosters in Führung. Aber wir gehen, glaube ich, mal in die Drittelpause, bevor wir jetzt zu viel vermischen hier.
Ja, dann muss ja Berlin das Bulli gewinnen. Die führen 4-2 gegen Iserlohn gerade. Das heißt, Iserlohn hätte dann 54 Punkte. Wir schauen uns die Liga ein bisschen an, dass Berlin und Fishtown da oben ihr eigenes Ding machen. Daran haben wir uns gewöhnt.
Berlin wäre damit auch wieder Tabellenführer.
Mit einem Punkt vor
Bremerhaven. Ja.
Aber Bremerhaven hat ein Spiel weniger. Das heißt also, da kann noch was passieren. Die sollen sich da oben schlagen um den ersten Platz. Das ist uninteressant für den Rest der Liga, Ulle. Unten nochmal Augsburg hat ein Spiel weniger. Das ist das am Dienstag gegen die Adler. Wenn sie das gewinnen sollten, kommen sie an die Iserlohner wieder dran, wenn Iserlohn tatsächlich dann auch in Berlin verlieren sollte. Wie gesagt, 4-2 führt Berlin jetzt gerade. Ansonsten ist die Tabelle eng. Wir haben es gesagt. Vermutlich, die Nürnberger haben vermutlich jetzt den 10. Platz festgemacht. Also sie werden in den Pre-Playoffs mitmachen. Sie haben da jetzt 7 Punkte auf den 11. Düsseldorf. Also das dürfte es gewesen sein für Düsseldorf, was die Pre-Playoffs angeht. Und dann geht es tatsächlich realistische Chancen für den 6. Platz. Haben noch unsere Adler, die Kölner und Schwenningen, die kloppen sich da um den 6. Platz.
Und Nürnberg spielt jetzt das nächste Spiel zu Hause gegen die DEG. Das ist natürlich ein Matchball, könnte man fast sagen, was die Hauptrunde angeht.
Bleiben wir beim Tennis.
Für die Ice Tigers. Wenn sie da die DEG zu Hause schlagen, glaube ich, dann fahren sie entspannt nach Wolfsburg und auch nochmal nach Ingolstadt. Aber das ist schon Wahnsinn. Ich bin heute, als es eine halbe Stunde war, noch bis zum Bulli von U15, bis ich meinem Sohn zuschauen durfte, bin ich mal kurz rübergegangen und die Betreuer der Adler waren schon da. Und da haben wir uns ein bisschen unterhalten, Lage der Liga. Und ich habe gesagt, so bitter das für die Mannschaften da unten im Tabellenkeller ist, ist es aber unglaublich spannend für den Zuschauer. Stell mal vor, du hättest den Abstieg nicht, Anti. Du bist ja auch immer noch ganz, ganz stark von den Kassel Huskies aus der DEL 2 abhängig. Letztes Jahr haben die sich ja aus dem Halbfinale verabschiedet und dann ist alles so geblieben, wie es ist. Aber wir würden nur darüber sprechen, wie einsam drehen die Eisbären und Bremerhaven da oben ihre Runden. Wer könnte noch Platz 10 sichern? Wer steigt noch auf die 6? Aber jetzt da unten, das ist schon ganz schön brisant. Und ich freue mich, ich darf nämlich mit der Fernsehcrew am Dienstag nach Frankfurt gegen München. Und München hat heute auch Punkte liegen lassen gegen Nürnberg, 2-1 in Nürnberg verloren und München hat auch nur nach Verlängerung zuletzt gegen den ERC Ingolstadt gewonnen. Das ist jetzt auch, man hat gesagt, München kommt zu langsam in Fahrt. War das jetzt auch so ein Wochenende nochmal so ein Stolperer von der Mannschaft um Toni Söderholm? Oder ja, wie schätzt du das ein?
Ich würde schon sagen, also ich habe mir ein bisschen München angeguckt, die sind spielerisch in die richtige Richtung unterwegs. Aber ich glaube, solche Stolpersteine sind auch wichtig für die Playoffs, dass es nicht heißt, okay, wir sind jetzt in der richtigen Spur, es läuft ein bisschen besser und jetzt läuft es von alleine. Nee, du musst Spiel für Spiel arbeiten. Du musst für die Spiele hinarbeiten und in den Spielen arbeiten. Also du kriegst nichts geschenkt, weil die Liga so eng ist. Und entsprechend glaube ich, dass es den Mannschaften gut tut, die dann da sind, einfach nochmal den Reminder zu haben, hey, geschenkt kriegen wir hier nichts.
Ja, deswegen, also Stolperschein zur richtigen Zeit kann gut tun. Aber das weißt du ja auch immer erst im Nachhinein. Also, ja. Du kannst ja auch immer sagen, das war wichtig, diese Niederlage, so wie wir damals gesagt haben, 2015, als wir Meister wurden, ja, diese 6-1 Heimniederlage in Spiel 3, die war wichtig, die war entscheidend für die Meisterschaft. Aber wir hätten ja auch komplett einbrechen können. Wir hätten absolut absaufen können. Aber ich bleib noch ein bisschen im Tabellenkeller. Also für Augsburg jetzt das Heimspiel gegen die Adler Mannheim am Mittwoch ist schon auch ein wichtiges, ein ganz, ganz entscheidendes.
Ja, auf alle Fälle. Die haben ja natürlich in Frankfurt im direkten Duell dann nur einen Punkt geholt, waren zeitweise hinten gelegen. Dann haben sie nochmal wirklich so ein Comeback gestartet, nochmal 3 Tore erzielt. Aber das ist einfach zu wenig. Heute dann eben auch klar gegen Wolfsburg verloren. Also da wird es richtig eng in Augsburg und kann sein, dass die wieder so ein Saisonende haben, wo sie dann nicht wissen, wie es weitergeht. Die müssen ja wieder zweigleisig planen. nämlich schafft's Kassel oder schafft's Kassel nicht? Das ist
vier Niederlagen in Folge sind es jetzt. Zweimal hat man ein Pünktchen da mitgenommen. Mhm. Overtime und Penaltyschießen, jetzt haben wir es angesprochen, jetzt kommen die Adler, dann geht's nach Bremerhaven, dann kommt die DEG und dann geht's nochmal nach München. Also da musst du schon sagen, jetzt Mannheim zu Hause und Düsseldorf zu Hause sind so die Spiele, worauf man sich fokussiert. Bremerhaven, glaube ich, ist für keines der Teams aktuell einfach dorthin zu fahren und dann eben auch am allerletzten Spieltag nach München. Also
Heieiei kann man sagen,
genau, Anti. Und wir gehen mal schnell zum Pausentee und schauen noch mal ganz kurz auf die zweite Liga, die jetzt auch gerade ihren Spieltag heute am Sonntag beendet hat.
Ganz genau. Und da muss man ganz klar sagen, da bleibt es immer noch spannend. Die Bietigheimer, die spielen jetzt oder die können jetzt schon seit längerem sich auf die Playdowns fokussieren, also können darüber nachdenken, können sich darauf vorbereiten. Die werden nichts mehr reißen. Sie sind 19 Punkte hinter den Selber Wölfen, die sind 13. Und die haben 67 Punkte und nur 3 Punkte Rückstand auf den ersten Pre-Playoff-Platz. Da ist Bad Nauheim nämlich auf dem 10. Platz. Also da ist auch wieder sehr oder immer noch sehr, sehr eng. Also es sind zwischen dem 13., also dem vorletzten, und dem 6. Platz, dem ersten Playoff-Platz, sind es gerade mal 10 Punkte. Da kann noch einiges sich dann noch verschieben bei denen da. Also von daher, da bleiben wir noch dran. Gucken uns das dann auch noch weiter an. Wir haben es ja erwähnt, Kassel marschiert da oben alleine, aber Regensburg ist dicht, also nicht dicht, aber immerhin 5 Punkte dahinter. Also Kassel ist nicht ganz so souverän, wie sie letzte Saison waren. Vielleicht wird es dann in den Playoffs auch besser.
Aber Danny aus den Birken heute, bekannte Gesichter aus der DEL nochmal, Danny aus den Birken, 1-0-Sieg heute gegen die Ravensburg Tower Stars. Danny aus den Birken hat sich doch vor ein paar Wochen den Dresdner Eislöwen angeschlossen. Die sind aktuell auf 12, die sind 2 Punkte weg vom Pre-Playoff-Platz, heute ein Shutout gemacht. Und Rich Czernomanz, Meistertrainer der Kölner Haie und auch Meistertrainer der Löwen Frankfurt. Seit 2 Spielen ist er im Amt in Bad Nauheim bei den Roten Teufel, hat Harry Lange beerbt, der dort 12 Jahre gearbeitet hat. Der war lange Spieler, hat die Bad Nauheimer letztes Jahr ins Finale geführt, hat da echt eine gute Arbeit gemacht. Dieses Jahr lief überhaupt nichts zusammen vom Finalisten zum Relegationsplatz. Die Organisation hat die Reißleine gezogen, Rich Czernomanz, und siehe da, Rich Czernomanz holt 2 Siege und die Mannschaft hat Bock auf Tore schießen. Der erste Erfolg unter Rich Czernomanz, 7-5 im Heimspiel gegen Rosenheim und heute 7-4 auswärts. Also ist Rich Czernomanz, glaube ich, einer, der irgendwas in der Offensive würzen kann, was dann ordentlich feuert.
Und offenbar heißt es, kriegt hinten Tore, solange ihr vorne 1 mehr schießt, so ist es offenbar.
Kannst irgendwie hinten 4 oder 5 kassieren, das ist uns völlig, völlig egal, solange wir vorne 7 machen, bin ich happy.
Ja, also das werden wir auch weiter beobachten. Wir hören die Schlusssirene unseres Podcasts, aber wir gehen noch ganz kurz ins 1-gegen-1. Eine kurze Frage von Ulle an mich, die ich verspreche, ganz kurz zu antworten.
Anti, da bin ich gespannt. Und zwar, wir erwähnen jedes Mal im letzten Drittel die Kassel Huskies. Letztes Jahr dominiert, wirklich vorneweg marschiert. Waren es roundabout 30 Punkte, die sie Vorsprung hatten? Kommt es hin?
Kommt fast hin, aber sind
im Halbfinale gescheitert. Und man muss ja immer eine Reaktion zeigen. Die Reaktion dauert in dem Fall über 50 Hauptrundenspiele und dann eine Playoff-Serie. Haben die Kassel Huskies gelernt? Haben die Kassel Huskies es geschafft, mental daran zu wachsen, an dieser Niederlage letztes Jahr? Sind die Huskies bereit, wenn es in der DEL einen letzten Platz gibt, wer auch immer das sein mag, den wird es definitiv geben. Sehen wir die Huskies nächstes Jahr in der DEL?
Dieses Jahr glaube ich eher dran als letztes Jahr. Letztes Jahr war ich ja einer, der gesagt hat, also wenn du so souverän da führst, du musst dann erstmal trotzdem die Playoffs schaffen und spielen. Und kommst du da mit dieser Dringlichkeit in diese Spiele rein? Eben, oder denkst du, naja, es läuft da, es ist ja immer gelaufen, die ganze Saison ist es gelaufen. Und dieses Mal sind sie nicht ganz so. Sie sind ab und zu gestolpert, haben ab und zu Federn gelassen in dieser Saison, wo man gesagt hat, oh, wow, diesmal läuft es nicht ganz so gut bei den Huskies. Ich glaube also, dass das denen gut getan hat und denen auch dann entsprechend dann die Lehren gegeben hat oder sie die Lehren ziehen konnten daraus aus der Situation. Deswegen würde ich sagen, dieses Mal schafft's Kassel und wenn nicht jetzt, dann wird's nicht leichter nächste Saison. Das kann ich auch schon mal direkt sagen, weil der Absteiger aus der DEL, ob es jetzt Iserlohn ist oder Frankfurt oder Augsburg, die werden alles dran setzen, zunächst mal da natürlich dann direkt aufzusteigen und entsprechend auch mit dem Geld, was sie vielleicht noch übrig haben als Überschuss von dieser Saison, dann nochmal eine schlagfertige Truppe zusammenzustellen, um dann eben direkt aufzusteigen. Also leichter wird es auf gar keinen Fall. Deswegen glaube ich schon, dass die Huskies es schaffen können.
Statistisch, Anti, haben die Kassel Huskies in den letzten 4 Spielen 3 Niederlagen eingefahren. Ist das jetzt ein Stolperstein? Ist das ein Sprungbrett? Wir werden sehen. Also ich bin gespannt. Es ist ja wirklich immer dem geschuldet im Sport, wenn du sagst, hey, du bist Meister geworden, war natürlich alles super, aber machst du weiterhin deine Hausaufgaben und kannst wieder eine Meisterschaft gewinnen, nochmal eine oben draufsetzen. Genauso aber andersrum auch bei dieser Niederlage letztes Jahr im Halbfinale der Kassel Huskies gegen Bad Nauheim. Hat man das gut aufgearbeitet? Zieht man seine Lehren? Stellt man im Training ein bisschen was um, dass man dann in der entscheidenden Phase topfit ist? Und wenn dann mal ein oder 2 Niederlagen folgen, wirklich in den Playoffs, wie mental stark ist die Mannschaft? Wen hast du zu deinem Team addiert als Führungsspieler, als Coach oder auch vielleicht im Coaching-Staff, der da die richtigen Worte findet, Stellschrauben findet, um die Mannschaft wirklich zu fokussieren, weil es ist ein Best-of-7, da ist bei 0-1 oder 0-2 nichts verloren. Anti, ich habe ordentlich zugehört, ich habe aufgepasst, was du gesagt hast. Ich werde dich irgendwann, wird abgerechnet hier.
Irgendwann wird abgerechnet. Wer einen Logikfehler in meiner Sache gefunden hat, das war natürlich nicht, weil ich da falsch gedacht habe, sondern also wenn Kassel nicht aufsteigen sollte, heißt es nicht unbedingt, dass es keinen Absteiger gibt, weil Krefeld könnte ja auch aufsteigen. Ne? Also Krefeld ist auch eine Mannschaft, die aufsteigen könnte. Also wenn Kassel zu lange in der Liga bleibt und es gibt einen Absteiger aus der DL1 und einer der potenziellen Aufsteiger würde da aufsteigen. Also so hatte ich es gemeint. Also Kassel, wenn die, je länger die da unten drin sind, wird es nicht leichter eben dann aufzusteigen.
Ja. Hier keine Gänsefüßchen und irgendwelche Zusatzzahlen schreiben,
Anti. Du hast gesehen, ich habe da ein Bild.
Kassel Huskies, Anti. Da wird abgerechnet, in ein paar Wochen wird abgerechnet.
Also so war was. Wir hören uns wieder, wir freuen uns drauf, besprechen dann den Rest der Saison.
Und bleiben ganz, ganz nah dran am Schlussspurt.